Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für unseren heutigen Sonntag ist der Offenbarung entnommen, dem zweiten Kapitel. Ich lese die Verse 8 bis 11. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Liebe Gemeinde, Smyrna bekommt Post. Genauer, die kleine christliche Gemeinde von Smyrna, ein Brief des Himmels. Wir haben soeben den Wortlaut gehört. Smyrna, das war einst eine bedeutende Stadt in der heutigen Türkei. Es ist die Stadt Izmir an der Westküste. Eine berühmte Handelsstadt war es, eine der schönsten Städte des Altertums. Übrigens erhielten auch Ephesus und 5 weitere kleinasiatische Gemeinden je einen Brief von höchster Warte. Briefe mit klarem Absender und klarer Anschrift, von Jesus Christus selbst autorisiert. Wir haben es gehört, da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Da ist vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu die Rede. Also von dem, der mit dem himmlischen Vater und dem Heiligen Geist regiert und in dessen Händen die Fäden unserer Weltgeschichte zusammenlaufen. Zugegeben, es war etwas wagemutig, was uns der Schreiber der Offenbarung, der junge Johannes, aus der himmlischen Schreibstube hier berichtet. Auch sind nicht alle Ausdrücke und Bilder so auf Anhieb zu verstehen. Es ist nicht jedermanns Sprache, die der Johannes hier spricht. Es ist eine prophetische Sprache. Das letzte Buch der Bibel ist kein missionarisches Buch, sondern es enthält wichtige Aussagen für die Christengemeinden damals um die erste Jahrhundertwende. Aufbewahrt in der Bibel für uns und vielleicht auch im vielleicht letzten Jahrhundert der Weltgeschichte heute. Christus, der Herr der Kirche, spricht seine Gemeinde auf das an, was sie betrifft und was uns auch betrifft, denn ansonsten bräuchten wir auch nicht darüber zu reden. Immer wieder war es damals zu Übergriffen auf die christliche Gemeinde in Kleinasien gekommen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Hier in diesem Brief wird uns gesagt, dass es wohl auf Betreiben der örtlichen Judenschaft geschah. Es war eine Bedrängnissituation. Die Christen erlebten, wie sie um ihres Glaubens willen Nachteile in Kauf nehmen mussten. Zum Teil auch regelrecht verfolgt wurden. Die Angst ging um. Und wir wissen von Johannes, einer geistlichen Autorität in den Gemeinden Kleinasiens, ein Leiter an dem man sich orientieren konnte, dass er auch auf der Liste der Leute war, die deportiert werden sollten. Man hat ihn nicht gleich umgebracht, aber man hat ihn zum Schweigen gebracht. Man hat ihn aus dem Verkehr gezogen, modern gesagt in Schutzhaft genommen. Am Anfang der Offenbarung, da lesen wir von Johannes: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu willen. Und dann wurde er vom Geist Gottes ergriffen am Tage des Herrn, also am Sonntag, und er hat diese Stimme gehört, die zu ihm sprach: Was du siehst und hörst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. So sind wir also zu diesen Sendschreiben gekommen. Johannes schrieb von Gottes Geist und Gegenwart erfüllt, Wort für Wort auf, was er hörte. Und so auch diesen Brief an die Gemeinde in Smyrna. Ausdrücklich hat er den Schreibbefehl wiederholt, der gelautet hat, an den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Ja, was ist nun dieser Engel? Vielleicht ist mit dem Engel der Gemeindeleiter gemeint, besser die Gemeindeleitung. Ganz genau wissen wir es nicht. Vieles könnte man dazu sagen und manches hineinlesen. Engel sind eigentlich nur Boten. Angelos im Griechischen heißt Bote. Und Boten, Engel, spielen in der Bibel eine ganz wichtige Rolle an vielen Stellen. Wir wissen das ja aus der Weihnachtsgeschichte. Jedenfalls schreibt hier der Herr die Christen seiner bedrängten Gemeinden an. Und er schreibt geradezu gegen alle Zweifel und alle Verzagtheit, die die Gemeinde ergriffen hat, die die Christen damals überkommen haben. Bei uns ist es anders. Wir leben im freien Westen. Verfolgung und um des Glaubens willen, das ist für uns fremd. Ganz anders ist es in den Ländern, in denen die Christen in der Diaspora leben, wo sie die Minderheit sind. Aber von Zweifeln und Verzagtsein sind auch wir und unsere Gemeinden betroffen. Übrigens, nach Informationen von Open Doors, einer Arbeit für verfolgte Christen in aller Welt, sind es gegenwärtig ungefähr 200 Millionen Christen, die verfolgt werden, die weltweit so eine Situation erleiden, wie wir sie hier in der Offenbarung lesen. Sie leben ihr Christsein unter ganz anderen Voraussetzungen. Sie sind in einer ähnlichen Situation und sicher können Sie mit dem, was wir hier lesen und hören, viel mehr anfangen, als wir es vielleicht können. Jesus weiß um die Bedrängnis. Doch wie gut ist es, dass unser Herr das alles weiß, egal wie es uns geht, den verfolgten Christen oder uns. Er schreibt nach Smyrna: Ich weiß deine Bedrängnis. So hat es uns Luther übersetzt. Gott weiß, was uns bedrängt, ob es äußere Verfolgung ist oder irgendetwas anderes, was unser Leben bedrängt oder bedrückt. Und das kann unsere Lage natürlich verändern, weil er da ist, weil wir bei ihm geborgen sind, weil wir nicht allein sind mit unserer Bedrängnis und unserer Bedrückung, auch wenn äußerlich vielleicht alles dasselbe bleibt. Smyrna, diese christliche Gemeinde, steht nicht allein da, sie ist von Gottes Hand umgeben. Alles, was dort geschieht, muss an Christus vorbei. Nichts geschieht aus Zufall. Was da passiert, das ist kein göttlicher Regiefehler, wo er mal nicht richtig nachgedacht hat, sondern ich weiß um deine Bedrängnis und deine Armut. Du aber bist reich. So beurteilt Christus die Gemeinde. Ja, Smyrna selber war weltlich gesehen von außen auch eine reiche Stadt, aber es herrschte Armut unter den Christen. Während viele andere gut verdient haben an dem, was dort an Geschäften da war, wurden die Christen offenbar durch ihr Bekenntnis zu Christus von die wirtschaftliche Existenz unmöglich gemacht. Es gab ja auch große, tiefe soziale Unterschiede. Wir wissen, dass die meisten Christen aus der Unterschicht waren. Wir wissen, dass es ja heute in den Großstädten immer noch so aussieht. Das ist überall in der Welt so. Und Jesus weiß auch das. Und so kann er sagen, alle ihr Christen seid vielleicht äußerlich arm, aber ihr seid reich. Warum seid ihr reich? Ihr habt den Reichtum in Jesus. Ihr habt den Glauben an den Heiland, an den Retter der Welt. Das ist eine wunderbare Perspektive für eure Zukunft. Das kann euch niemand wegnehmen. Jesus weiß auch um die Lästerungen und Verleumdungen, die auf der anderen Seite dieser Gemeinde wieder treffen. Zu allen Zeiten haben Verleumdungen die Kirche Jesu betroffen und sind eine besondere Waffe des Satans. Hier in unserem Text heißt es, da steht dieser starke Ausdruck, Synagoge des Satans. Es ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass die Juden in Smyrna sich an dem Christuszeugnis geärgert haben und ihren Einfluss, der teilweise sehr groß war, auch in dieser Stadt geltend gemacht haben. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Jesus Christus verheißt einer solchen Gemeinde, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden musst. Vielleicht kennen Sie noch Corrie ten Boom. Das war eine gläubige Holländerin im Zweiten Weltkrieg, die dort mit ihrer Familie Juden versteckte. Sie erzählte einmal, als ich ein kleines Mädchen war, da sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich habe Angst, ich werde nicht stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden. Da fragte der Vater, sag mal, wann gebe ich dir denn das Fahrgeld, wenn du eine Reise machen willst? 3 Wochen früher? Nein, Papa, genau an dem Tag, an dem ich verreise, sonst geht's ja vielleicht verloren. Genau. Und siehst du, genauso gibt's uns unser himmlischer Vater nicht schon heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn uns niemand verfolgt. Wenn du diese Kraft gar nicht brauchst, dann bekommst du sie auch nicht. Aber in dem Augenblick, in dem du für Jesus leiden musst, da wird dir die nötige Kraft gegeben. Und dann fährt Corrie ten Boom in ihrer Erzählung fort. Später gab mir der Herr die Fahrkarte. Er gab sie mir zur rechten Zeit. Fürchte dich nicht. Und wenn im Text dann von einer 10-tägigen Bedrängnis die Rede ist, dann bedeutet das natürlich nicht wörtlich 10 Tage, sondern dass die Not begrenzt ist. Sie hat eine genaue Grenze, nicht mehr als Gott uns zumutet. Gott selbst legt die Grenze fest. Deshalb fürchte dich nicht, auch wenn der Druck stark sein wird. Die Gemeinde Jesu lebt von den Zusagen ihres Herrn. Und dann heißt es da, sei getreu bis an den Tod. Deshalb sei ihm getreu bis an den Tod. Das meint, vertraue ihm, traue ihm, vertraue dem Wort des guten Hirten. Er wird dich führen auf allen Wegen. Er selbst wird mit dir gehen und dir geben, was er dir zugesagt hat und was dir vorbehalten ist, nämlich die Krone des Lebens. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Bleib bei Jesus, bleib ihm im Glauben verbunden, auf ihn hoffend, auch in den schwierigen Zeiten. Ein Liederdichter hat es einmal so ausgedrückt, nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubensstreit. Vom Bleiben bei Jesus, vom Dranbleiben, berichtet uns auch die Apostelgeschichte von den ersten Christen in Jerusalem. Wie heißt es da? Sie hielten fest an der Apostellehre, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Das Hören auf Gottes Wort, das ist ganz wichtig. Die Gemeinschaft der Christen ist ja schön für alle, die heute hier sind. Wir alle können das ja jetzt gerade erleben. Die Gemeinschaft mit Jesus, der mitten unter uns ist. Die Teilnahme am Abendmahl. Die Gebete hier in der Gemeinde miteinander und für den anderen. Das waren die Grundpfeiler der ersten Christen, auf denen sie sich verlassen haben. Und das müssen auch heute unsere Grundpfeiler bleiben. Sie hielten die Gemeinden damals fest an Jesus. Und das ist genau der Weg, wie wir auch an ihm festhalten können. Ja, nun wieder eine Frage. Was ist das, die Krone des Lebens? Es ist nicht der Lohn für die treue Pflichterfüllung. Auch kann sich selbst keiner selber krönen. Es ist allein Gottes Werk, unser Leben zu krönen. Es ist das Werk dessen, der dir alle deine Sünde vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So werden wir vor dem Thron Gottes stehen können, wie wir jetzt schon beim heiligen Abendmahl vor seinem Tisch stehen, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. In der Gemeinde in Smyrna, da gab es noch ein wunderbares Beispiel genau für diesen Teil des Textes. Und wahrscheinlich ist das auch kein Zufall. In Smyrna gab es ein leuchtendes Beispiel für das Dranbleiben im Glauben. Es ist der Bischof Polycarp von Smyrna. Im Jahr 155 wurde Smyrna von einem Erdbeben heimgesucht. Und man braucht ja immer irgendwelche Sündenböcke, da hat man da die Christen dafür verantwortlich gemacht. Sie hätten die Götter erzürnt, dadurch, dass sie ihnen nicht gedient haben, weil sie ihnen den Dienst verweigerten. Der alte Bischof wurde zur Verhandlung ins Stadion gebracht. Er sollte öffentlich Jesus absagen und dem Kaiser opfern. Aber er hat dies abgelehnt mit den Worten: 86 Jahre ist mir mein Herr treu geblieben. Wie sollte ich ihm da noch untreu werden? Und dann wurde er auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Ein Märtyrer der frühen Kirche. Wenn Sie die Zahlen mal überschlagen, die Offenbarung ist ungefähr 100 nach Christus geschrieben, dann war der Bischof 30 Jahre alt, als er den Brief an Smyrna gehört hat, als er das gehört hat. Sei getreu bis an den Tod. Und er hat es in seinem Leben wahrgemacht. Jesus ringt um die Seinen. Der letzte Vers unseres Predigttextes lässt uns noch einmal aufhorchen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Heilige Geist Gottes zeigt uns den Weg zum ewigen Leben. Das ist gewiss. Erinnert werden wir an das Evangeliumswort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann sagt uns der erhöhte Herr weiter: Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ja, was bedeutet das nun schon wieder? Es klingt fremdartig. Und es verweist uns auf eine andere Stelle der Offenbarung. Dort heißt es von den Menschen, die sich dem Heil durch Jesus verweigern, ihm absagen oder sich ihm gar nicht erst zuwenden, obwohl sie von der Einladung gehört haben, dass sie dem zweiten Tod anheimfallen. Gemeint ist, dass es keine Rettung für die Ewigkeit gibt. wäre dieses Verlorensein nicht so schrecklich und furchtbar, dann würde uns Jesus nicht mit solchem Ernst darauf hinweisen und uns in diesen Briefen warnen. Deshalb ringt Gott um uns. Deshalb kam Jesus in diese Welt zu unserem Heil, dass wir diesen zweiten Tod nicht erleiden müssen. Deshalb ist er auch für uns ans Kreuz gegangen und deshalb wurde er zu Ostern auferweckt. Deshalb rief er und ruft er bis zum heutigen Tag in seine Nachfolge und lädt uns zum Glauben ein. Sie haben es heute gehört, wie einfach es ist, wie er uns ruft und wie er bei uns sein möchte. Und deshalb erhält Christi Verheißung in der Mitte unseres Textes noch einmal erhöhtes Gewicht. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus will uns das ewige Leben schenken. Er will uns bei sich haben in der Ewigkeit. Amen.